herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, dem 45-minütigen Podcast-Format des Next Media Accelerator. Die Hosts Christoph Hüning und Nico Loma sprechen im Wechsel mit interessanten Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Viel Spaß!
Moin und herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, heute mit Felix Daxel. Felix, toll, dass du dabei bist. Das ist jetzt quasi aus der beliebten Sendereihe Leute, die Nico schon einmal treffen wollte, aber wegen Corona geht das ja nicht und deswegen machen wir einen Podcast draus. Freut mich sehr, dass wir mal eine Runde schnacken können. Felix, was machst du eigentlich beruflich?
Ich bin Journalist, die Frage ist leicht zu beantworten. Übrigens freue ich mich auch sehr, hier zu sein und ich kann es nur zurückgeben, Nico. Ich glaube, wir haben uns auf Twitter so umtänzelt. Es gibt ja durchaus Leute, die man sehr viel in seiner Timeline sieht und nicht unbedingt treffen will. Und dann gibt es die Leute, bei denen man immer denkt, da ist eine Schnittmenge und eine interessante Diskussionsgrundlage. Und so habe ich das auch erlebt. Und wir haben jetzt die gute Gelegenheit, eine Stunde lang. Ist doch eine Stunde, oder?
Oh Gott, nee, so lange nicht. 45 Minuten, keine Sorge. Okay.
Gut.
Felix, du bist Chefredakteur von Vice. Eine kurze Frage vorab. Wie oft kommt der Joke, dass du Vize-Chefredakteur bist?
Der kommt relativ oft. Vice President und so weiter. Ja, der Wortwitz wird schon, wird schon gemacht, ja. Aber der andere Witz, der viel öfters gemacht wurde, oder die Anspielung, die viel öfters gemacht wurde, als ich diesen Job angetreten habe, und ich war ja vorher bei der Zeit, also durchaus kulturell eine gewisse Diagonale zurückgelegt vom letzten Arbeitgeber zu meinem jetzigen, war die Anspielung auf die, sagen wir mal, Drogenvergangenheit des Mediums. Ja, also das sehr offensiv immer geschrieben wurde über Drogen, Drogenkonsum, aber ich glaube auch immer in einer Art, in der man es nicht verherrlicht hat, sondern eben als Teil der Realität dargestellt hat, der ist so. Das waren immer die Witze, gibt es dann Kokain umsonst und so weiter und so fort? Nein, gibt es nicht, um diese Frage einmal zu beantworten.
Okay, ich erinnere, weiß ja noch aus einer Zeit, wo das irgendwie immer in irgendwelchen hippen Geschäften rumlag und wenn meine Frau irgendwas anprobiert hat, dann saß ich da und habe in der Weiß rumgeblättert und fand das immer grafisch sehr cool. Texte teilweise wie im Spiegel, irgendwie 5 Seiten zu lang, aber irgendwie durchaus interessant, so von dem Querschnitt. Aber ihr macht das ja in diesem Digitalformat. Wie läuft das denn? Also Der Sprung von Print rüber zu digital hat einfach so geklappt oder gab es da ganz viele Schmerzen auf dem Weg dahin?
Nö, ich glaube, das war ein ziemlich natürlicher Prozess und auch in Anbetracht der Jugendlichkeit des Unternehmens und des ziemlich jungen Altersdurchschnitts der Menschen, die bei uns arbeiten, auch das einzig natürliche und folgerichtige. Also insofern, das war das war nie ein Problem. Es ist relativ natürlich vonstatten gegangen. Was es natürlich gibt, sind Leserinnen und Leser, die schreiben, ich finde euer Magazin nicht mehr und so weiter. Und wie kriege ich denn nochmal das Magazin? Und also für mich ist es so, dass ich auch, also ich kann das durchaus nachvollziehen, was du gesagt hast, so Skateläden, coole urbane Läden, in denen Weiß auslag. Ich höre das auch immer wieder bei Bewerbungen. Ich hatte jetzt wieder 2-3 Bewerbungsrunden hinter mir, dass der erste Kontakt war immer mit Weiß. Ja, es gab diesen einen Laden in der nächstgrößeren Stadt. In meinem Fall war das unglücklicherweise Stuttgart. Und dann gab es da einen Skateladen und dann lag da die Weiß. So, und das war irgendwie ein Kontakt zu einer internationalen, urbanen, jugendlichen Szene, zu Lifestyle. Und das ist irgendwie was Schönes. Also, dass es dieses Fenster in die Welt gab für ganz viele, die Weiß auch gesehen haben als Anschluss an die Jugendkultur. Und die Transformation ins Digitale war bei uns komplett schmerzvoll und natürlich, ja.
Diese Verankerung, die ihr habt als naja, eher jugendlich orientiertes Medium mit sehr viel Lifestyle-Elementen. Wie stellt sich das so im Alltag dar? Also früher lagt ihr in coolen Läden aus. Wie schafft ihr das jetzt, da die Verbindung zu halten?
Also für uns ist ganz wichtig, immer wieder aufs Neue zu erforschen im Digitalen, wo unser Publikum sich gerade befindet, ja, und die Plattformen auch wirklich zu antizipieren, auf denen sich unser Publikum wirklich befindet. Wir sind relativ früh bei Snapchat erfolgreich eingestiegen. Als ich diesen Job übernommen habe, sagte mein damals 19-jähriger Cousin, mega, ich kenn die von Snapchat oder er war sogar 18, ich muss nochmal genau rechnen. Und das ist natürlich irgendwie was Schönes, wenn man den Eindruck hat, diese Distanz, die es, glaube ich, immer ja grundsätzlich gibt zwischen einem Medium und seinem Publikum, die können wir überbrücken, indem wir erforschen, auf welchen Plattformen, auf welchen Wegen wir gerade das Publikum am besten erreichen und sind da auch nicht irgendwie eitel oder auch nicht träge, uns da jeweils hinzubewegen. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die für uns als Prinzip gilt. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die mich manchmal bei älteren Medien, um diese Unterscheidung aufzumachen, ein bisschen nervt, dass ich den Eindruck habe, sie stehen bewegungslos auf ihrem Standpunkt und senden in die Welt hinaus, auch mit einer latenten Arroganz, es müsse die Leute schon interessieren, was sie da raushauen. Und sehen nicht mehr, dass die Verbreitungswege andere sind, dass die Lesegewohnheiten andere sind, dass die Konsumgewohnheiten andere sind und sind teilweise auch gar nicht bereit, das zu antizipieren und zu erforschen. Und das ist, und dann höre ich diesen auf mit diesem kleinen Monolog, das ist gefährlich in einer Branche, die existenziell bedroht ist und die die einzige Möglichkeit hat, innovative Wege zu finden, wie sie überleben kann. Und wenn dann Bewegungslosigkeit im Spiel ist, dann ist es existenzbedrohend. Und das macht, glaube ich, gerade jüngere Menschen im Journalismus dann auch wütend.
Ich finde diesen Monolog herrlich. Deswegen wollte ich ja mit dir reden. Wir haben ja ganz viele Regionalverlage bei uns als Investoren. Und wir versuchen ja über Startups, die wir aus ganz Europa und Israel ranholen, also in Vor-Corona-Zeiten und hoffentlich auch nach Corona-Zeiten wieder, die holen wir ja nach Hamburg und verknüpfen die dann mit den Medienhäusern, damit Innovationsimpulse kommen und so. Und wir sehen gleichzeitig, dass es in vielen Medienhäusern irgendwie so eine Attitüde gibt, dass man grundgenervt ist, dass sich irgendwann mal in den 80ern das Geschäftsmodell verändert hat und dass dieses gute alte Geschäftsmodell Zeitung immer weniger funktioniert hat. Das war ja noch vor dem Internet, das war ja auch schon Anfang des Privatfernsehens, hat sich ja auch dieses gesamte Medienkonsumverhalten der Menschen verändert. Und ich habe ganz oft den Eindruck, dass gerade ältere Geschäftsführer oder Chefredakteure, das sind eigentlich nie Frauen, dass die echt irgendwie so immer noch so eine Verbitterung haben deswegen und überhaupt nicht Bock haben, mal rauszufinden, wie man Leute noch erreichen könnte und stumpf an ihrem Printzeugs festhalten, als wenn das Einzige ist, was zählt, dass man am Morgen die Nachrichten von gestern rausgibt, die jeder schon vorher gelesen haben sollte. Denn, also, und wenn man dann noch weitergeht mit diesen der Zustellkostenförderung, die ich wirklich den absoluten Brüller finde, dass man sagt, das rechnet sich nicht mehr, also muss jetzt der Staat kommen, sonst gibt es weiße Flecken auf der Landkarte. Wo ich mir denke, wie sollen weiße Flecken auf der Landkarte entstehen? Wir haben öffentlich-rechtliches Fernsehen und Radio, wir haben das Internet und wir haben die Möglichkeit, Leute auf den vielfältigsten Wegen zu erreichen, mobil, Desktop und so weiter. Da kann es gar keine weißen Flächen geben. Da kann es einfach nur Geschäftsmodelle geben, die man mal neu denken muss. Oder wie siehst du das? Ich meine, du hast ja gerade auf Media dazu einen, wie ich finde, sehr spannenden Artikel geschrieben.
Ja, ich sehe schon, wir werden nicht viel streiten können, was ja auch mal zur Abwechslung total okay ist. Vielleicht müssten wir über Fußball reden, um uns dann wirklich streiten zu können. Aber bei diesem Feld, ja, ich kann ja nur zustimmen. Es ist so eine Art von Verbitterung zum einen, wie du gesagt hast, und auch ein Übel nehmen. Ja? Also man nimmt dem Publikum und dem sich wandelnden Publikum übel, dass sie die Brötchen, die man backt, nicht mehr jeden Morgen wie verrückt aus der Ladentheke rauskaufen. Dass sich da eben was verändert hat in der Welt. Und ich glaube, das ist halt interessant in dieser Branche, in der wir tätig sind, dass es da einen Zusammenhang gibt von strukturellen Fragen und inhaltlichen Fragen. Journalismus ist ein Beruf, wo es immer um Neugier geht. Wir müssen immer das Neue umarmen und das Neue suchen. Und wir dürfen, glaube ich, nicht das Neue und Entwicklungen, die große Veränderungen mit sich ziehen, per se verdammen und versuchen, etwas, ein Status quo oder den Status quo ante zu verteidigen. Sondern wir müssen neugierig sein. Wie funktionieren Dinge? Das ist auch, glaube ich, ein Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel über Plattformen reden. Wir stehen zum Beispiel aus verschiedenen Gründen, stehen wir TikTok kritisch gegenüber. Aber auch nur, nachdem wir uns das ganz genau angucken und darüber recherchiert haben. Wir haben uns die Moderationsregeln angeschaut, wir haben Fragen von Zensur angeschaut und sagen, es gibt da Defizite bei TikTok. Was ich aber problematisch finde, ist, wenn man so mit einer kulturpessimistischen Haltung rangeht, ach, da sind auch nur irgendwelche tanzenden Kiddies, die Quatsch machen. Und das sehen wir, das war mit ein paar Jahren davor Snapchat und das war genauso bei Instagram. Wenn ich jetzt mit älteren Kolleginnen und Kollegen rede und die mich so fragen, hey, was machst du jetzt eigentlich bei Weiß? Meistens ist es gar nicht richtig eine Frage mit einem Fragezeichen dahinter, sondern eher so ein latenter Vorwurf in Fragemantel. Dann sage ich, wie wir versuchen, Journalismus zu machen, und wie wir versuchen, unser Publikum dort zu erreichen, wo es ist, diese Distanz zu überbrücken. Und dann rede ich zum Beispiel davon, dass ich glaube, dass Instagram ein Ort ist, wo wir Journalismus machen können, der auch wirklich dann teilweise Instagram-only ist. Ja, als Beispiel, wir haben irgendwie ein Live-Ereignis und dann kann es viel besser sein, wir machen das in der Instagram-Story und es wird gar kein Text draus. Es wird auch kein längeres Video draus, sondern es gibt das wirklich nur, oder wir haben ganz oft den Fall, jemand hat was Kurzes, Kleines recherchiert und es bietet sich als Text nicht an und dann darf man nicht so monokausal denken, wir haben nur dieses eine Medium und egal wie lang und wie ausführlich der Recherchegegenstand ist, wir packen es jetzt da rein, sondern sagen wir machen da so ein kleines Karussell auf Instagram. Wir wissen, die Leute swipen da durch, wir kriegen den Inhalt vermittelt, sie interessieren sich dann für diesen Inhalt. Wir kriegen dann da jetzt keinen Klick dafür, weil das wirklich auf der Plattform bleibt. Aber man muss da auch sozusagen ein bisschen umfassender denken. Ja, es ist total gut für die Vermittlung von Inhalten. Es ist gut für unsere Glaubwürdigkeit auf so einer Plattform. Und in dieser Debatte, wenn ich solche Thesen mal irgendwo in den Raum schmettere und auch immer mit ein bisschen Lust an der Provokation, weil ich glaube, es ist notwendig, dass wir ein bisschen wachrütteln, weil wir steuern da gerade auf eine ganz gefährliche Situation zu. Aber wenn ich solche Thesen da mal raushaue, wird mir so entgegengehalten, ja, das ist doch jetzt irgendwie Ageism, wenn man die Jungen gegen die Alten aufspielt und so weiter. Und also erstens finde ich halt, es geht da gar nicht um biologisches Alter. Ich kenne wirklich Kollegen, wenn ich einen Namen nicht nennen darf, den ich wirklich großartig finde, Gero von Randow von der Zeit, der früher mal Zeit Online geleitet hat, der jetzt auf dem Papier ein älterer Kollege ist, aber wahnsinnig interessiert ist, wenn ich ihn erlebt habe, früher bei der Zeit, dann weiß ich, okay, das ist einfach eine Frage von Neugier, von Offenheit, von Interesse am Neuen und auch, wenn man das diese Kategorie einführen kann, sowas auch eine Frage von Empathie. Ja, also wenn man sieht, da sind nachfolgende Generationen, die mit diesem Beruf leben müssen, will ich gar nicht sagen, weil es ist immer noch ein Privileg, in diesem Beruf arbeiten zu dürfen, sondern leben wollen und mit diesem Beruf ihr Lebensunterhalt bestreiten dürfen, dann muss man eigentlich da verbündet sein, das Neue zu entdecken und nicht das Alte irgendwie zu verteidigen. Und diese Fronten, die mache nicht ich auf, sondern die sind teilweise leider real da. Es ist leider so. Also wenn man sich Redaktionen anschaut und Digitalisierungsprozesse und Offenheit gegenüber neuen Plattformen, neuen Erzählwegen, eine Offenheit da, zu gucken, sind die Leute überhaupt an unserem Produkt, wie wir es ewig lang gemacht haben, genau noch so interessiert, dann sind es leider meistens Jüngere im Schnitt, die sagen, wir müssen da was ändern. Und es sind meistens leider Ältere, die sagen, nee, die dann mit so einer kulturpessimistischen Attitüde hingehen, nur wenn ihr jungen Leute nicht mehr lesen könnt und nicht mehr die Ausdauer habt, mal einen Text so richtig durchzuarbeiten, dann können wir doch auch nichts dafür. Ja, mit so einer Einstellung kann man sich in den Ruhestand retten, wenn es nur ein paar Jahre sind, aber diese Branche voranbringen kann man damit nicht, im Gegenteil, man zieht sie mit sich runter.
Ich habe mir vor vielen Jahren ein sauteures Versuchslabor hier für Mediennutzung eingerichtet zu Hause. Ich habe 4 Kinder und die Art und Weise, wie die Medien nutzen, ist wirklich faszinierend und widerspricht, glaube ich, in vielen Punkten dem, was ganz viele Leute in unserer Branche denken, wie Jugendliche das Netz nutzen. Ja, also für meinen Sohn ist Reddit die Informationsquelle überhaupt. Ja, meine Tochter guckt ab und zu mal ein paar Weiß-Dokus, das habe ich gerade noch irgendwie aus ihr rauskitzeln können. Aber die sind überwiegend auf Insta und Snap und natürlich auch zunehmend TikTok. Aber irgendwie Facebook ist nur was für alte Leute. Eine normale Webseite aufzurufen, das ist für die echt irgendwie, warum? Ja? Also wenn das bei Reddit nicht verlinkt ist, dann da gibt es da gar keine Veranlassung für. Also das finde ich total spannend, dass das so sich loslöst. Und natürlich haben wir auch gar kein Interesse an einer Regionalzeitung. Aber ehrlich gesagt hatte ich auch mit 14 nur sehr eingeschränkt. Also ich selber bin eigentlich News-Junkie geworden, weil mein Vater Politiker war und mein Geschichtslehrer mir deswegen zweimal die Woche blöde Fragen gestellt hat. Und ich musste dann quasi als inoffizieller Pressesprecher meines Vaters irgendwie erläutern, was er da wieder rausgehauen hatte. Und deswegen bin ich zum Zeitungswesen gekommen. Das war aber auch damals nicht üblich, dass Leute mit 14 oder 13 Zeitungen gelesen haben. Wir hatten auch 5, 6 Zeitungen zu Hause rumliegen. Ja? Also das ist, glaube ich, auch nicht eine normale Sozialisierung. Ja? Aber ich sehe, dass das total aufsplittert auf ganz viele Kanäle. Ja, so.
Ja, das ist halt gerade im regionalen Bereich, im lokalen Bereich gibt es da, glaube ich, einen verzögerten Explosions- oder Implosionseffekt, weil die regionalen Zeitungen leben noch immer von regionaler Relevanz, dass viele Menschen einfach denken, ich will wissen, was in meinem direkten Umfeld passiert. Deswegen habe ich diese Zeitung abonniert, weil ich will wissen, was der Nachbar macht. Das ist so eine gesellschaftsfähige Form zwischen Voyeurismus und Engagement, dass man irgendwie in seinem Dorf, in seiner Gemeinde, in seiner Region wissen will, was los ist. Das funktioniert noch, solange Menschen diese Zeitung kaufen und abonnieren, die in ihrem Kopf diese Verlinkung haben von, ich will in meinem Umfeld wissen, was passiert, ich abonniere eine Regionalzeitung. Diese Verlinkung gibt es aber bei jungen Menschen, wenn du jetzt von deinen Kindern sprichst, aber auch, ohne zu wissen, wie alt sie sind, aber auch vielleicht ältere Jugendliche, junge Erwachsene, gibt es diese Verlinkung noch nicht mehr, weil das können sie auch mit Social Media kriegen. Also wenn ich jetzt beispielsweise in Berlin, neulich bin ich abends nach Hause gelaufen, dann war dann Polizeieinsatz, Feuerwehr. Ich gebe natürlich im Minutentakt die Straße bei Twitter ein und denke, es wird schon jemand als erstes da mal ein Foto twittern. Und bevor ich was von der Polizei kriege und sonst was, werde ich mit den richtigen Hashtags und mit dem richtigen Straßennamen erfahren, was da gerade für ein Unfall passiert ist. Anderer Punkt, Polizeihubschrauber beim Prenzlauer Berg, es ist leider ein relativ wiederkehrendes Problem. Nachts und man wacht davon wirklich auf, weil er relativ niedrig fliegt. Ich gucke auf Twitter, wer ist jetzt auch gerade wach und beschwert sich bei der Polizei Berlin und reagiert die Polizei Berlin, weil wir dann natürlich auch diese wunderbare Situation haben von Augenhöhe in der Kommunikation. Ich kann jemanden adressieren, andere sehen, dass ich diese Institution adressiert habe, was einen sozialen Druck erzeugt, und die Institution muss reagieren. ich glaube, das ist übrigens die Kernmachtfrage der Digitalisierung, diese Augenhöhe. Und meine Vermutung wäre, dass einige, die das Alte verteidigen, sich nicht auf diese Augenhöhe begeben wollen. Die sind froh, mit der Situation, in der sie über Jahrzehnte waren, von der Kanzel herunter zu predigen. Und können nicht damit umgehen, dass die Gemeinde jetzt aber zurückruft.
Ja, es liegt aber sicherlich auch an der Komplexität, die dadurch entstanden ist. Also früher war das eben alles einfach. Wenn man irgendwie Marketingverantwortlicher war, dann hat man irgendwie einen TV-Spot gemacht und ein paar Anzeigen in Magazin oder überregionalen Tageszeitungen und hat noch vielleicht Grußplakate dazu gebucht. Und man konnte immer sagen, ey, wir haben irgendwie einen Fernsehspot gemacht mit einem tollen Regisseur oder sonst wie und jeder hat den gesehen. Und jetzt musst du irgendwie ganz kleinteilig lauter 30 Sekunden, 15 Sekunden, 8 Sekunden, 4 Sekunden Pre-Roll, Post-Roll, Mid-Roll und das irgendwo im Internet laufen lassen und es kriegt ihn nicht mehr jeder mit, sondern hoffentlich nur die, die in der Zielgruppe sind. Und das Ganze ist total zerklüftet und zerfasert. Und das ist ja an vielen Ecken so. Wir hatten früher irgendwie so eine Einfachheit, weil es nur 3, 4, 5 Sachen gab, die man bespielen musste, entweder aus werblicher Sicht oder aus journalistischer Sicht, um die Leute zu erreichen. Und jetzt, rups, alles überall. Und dann braucht man noch die ganze Medienkompetenz, um das einzusortieren. Wer schreibt denn da gerade, dass da ein Unfall war? Kann man dem trauen? Ja oder nein? Oder der Polizeihubschrauber oder was auch immer. Ja, genau. Also, ich glaube, vor dieser Vielfalt schrecken auch ganz viele Leute zurück, weil es einfach ungewohnt und auch anstrengend ist.
Das ist irgendwie die Ambivalenz von Demokratisierung. Also wir haben hier eine Situation, wo Nachrichten demokratisiert werden und die klassische Gatekeeper-Funktion von traditionellen Medien aufgelöst wird. Diese Medien haben Schwierigkeiten, sich an diese Situation anzupassen. Gleichzeitig müssen wir natürlich auf Nutzerseite darauf achten, dass wir das, was einst die Gatekeeper ausgebildet hat, in Journalistenschulen, in Studiengängen, nämlich die Frage, wie verifiziere ich eine Nachricht, wie viele Quellen brauche ich, was sind vertrauliche Quellen, dass das auch demokratisiert wird als Wissen. Ja, das ist sozusagen ein Schritt, den wir unbedingt gehen müssen, und zwar parallel zu der technischen und technologischen Fortentwicklung, ist das eine demokratische Aufgabe, diese Fähigkeiten eines Gatekeepers zu demokratisieren. Und da gibt es auch sozusagen Verzögerungen und das entwickelt sich nicht schnell genug, auch deshalb, weil Realität nicht anerkannt werden. Und man immer noch glaubt, es gibt diese klassischen Medien, die Gatekeeper sind und man muss sozusagen das, was da an Geist aus der Flasche entwichen ist, wieder in die Flasche zurückkriegen und dieses Unterfangen wird nicht funktionieren. Aber man versucht's trotzdem. Ich erinnere mich irgendwie, beziehungsweise weniger aus eigener Erfahrung, aber so vom Lesen, es gab doch die ewig lange Diskussion, ist Deutschland ein Einwanderungsland? Und die Konservative haben versucht, das immer zurückzudrängen als Gewissheit und als Realität, weil sie es nicht wollten. Aber die Realität war und ist, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und ich würde auch sagen, es ist gut so und es ist eine Bereicherung. Aber das sind halt interessante Kämpfe, dass in der Leugnung der Realität versucht wird, die Realität zu verändern oder zurückzudrehen. Und das funktioniert eigentlich nie. Ja,
ja, es hält immer nur auf. Und genau. Während man davon aufgehalten wird, sorgen andere dafür, dass Maßstäbe gesetzt werden. Und dann läuft man irgendwie hinterher und versucht, das wieder gerade zu biegen. Ich meine, das haben wir ja auf ganz vielen Ebenen. Also die Machtstellung von Plattformen ist riesig, aber es ist nicht so, dass die Deutschen nicht auch die Chance hatten, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre dort prägend zu sein. Ich meine, wir hatten mit Lycos, Fireball und so weiter, wir hatten ganz früh ganz tolle Angebote, auch deutsche Verlagsangebote wie Zeit Online und Spiegel Online waren ganz früh dabei. Also es ist nicht so, dass es immer nur die anderen vorgemacht haben, sondern wir konnten da auch mal eine Runde mitspielen. Und dann hat man, glaube ich, nach dem Ende der New Economy gesagt, Gott sei Dank ist der Quatsch jetzt vorbei und dann haben die sich wieder um andere Sachen gekümmert, aber vergessen oder negiert, dass so eine Entwicklung stattfindet. Ja, und ich weiß, als wir mit den Blogs angefangen haben, so irgendwie 2002 oder 2003, wie irritierend das für ganz viele war, dass auf einmal irgendwie Leute freiwillig irgendwas ins Internet reinschreiben, teilweise auch Leute, die sich mit irgendwelchen Sachen auch noch auskannten und lang und breit recherchiert hatten. Und das war so nicht vorgesehen. Und das haben auch ganz viele als einen totalen Affront angesehen. Und dann haben irgendwann auch Zeit Online und auch Handelsblatt angefangen, selber Blogs aufzusetzen mit einer anderen Kommunikationsform. Und das fanden Leute cool. Das haben Leute gelesen. Ja, und das war einfach nur ein Stück weit ein anderes Format. Und natürlich auch etwas, was bei euch bei Weiß üblicher ist, mal Texte in der Ich-Form geschrieben. Ja. Mhm. Und nur dadurch hat man schon ganz viel irgendwie Sachen aufgebrochen. Und das fand ich ganz erstaunlich, dass das so lange gedauert hat, um sowas im Netz mal irgendwie zu etablieren. Ja, und mittlerweile sind Blogs ja schon wieder oldschool, klar.
Ja, ja.
Aber
das Prinzip des Blogs ist natürlich immer noch sozusagen ein kulturelles Phänomen, was eine Rolle spielt. Also die Unmittelbarkeit, die Subjektivität, wie du es gesagt hast, die Kenntlichmachung und der transparente Umgang mit einer eigenen Sprecherrolle. All das sind Dinge, die auch die digitale Kommunikation mit sich gebracht hat. Und das ist positiv. Aber das ist ein ganz interessanter Punkt, den du angesprochen hast mit dem Umstand, wie sehr wir in Deutschland und auch in Europa technologisch eben uns auch selbst abgehängt haben. Wir in der ersten Station irgendwie mit amerikanischen Plattformen zu tun hatten, bei denen es durchaus berechtigte Kritik gibt an der Art, wie sie moderieren, löschen und so weiter, Datenschutz, verschiedene Themen. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn wir es mit TikTok zu tun haben, wo dann teilweise ein Wertesystem dahinter steht, das mit unserem westlichen Verständnis von Meinungsfreiheit und Austausch und Kritik an Regierenden halt nicht mehr so viel zu tun hat. Und das ist halt ein sehr gutes Beispiel, dass diese Unfähigkeit, technologisch da Schritt zu halten, und da braucht man jetzt ja gar nicht mehr drüber reden, weil da sind wir abgehängt. Das war sozusagen ein Zug, der vor 20 Jahren abgefahren ist oder vielleicht noch mehr. Dass daraus natürlich auch Probleme entstehen, als Medium und als Verlagshaus, um es so traditionell zu sagen, sein Publikum zu erreichen. Also ich meine, wir haben einen positiven Ansatz von Plattformen zu nutzen, aber natürlich ist auch immer eine Gefahr, dass die eigene Audience nicht mehr zu ownen, ja, wie es bei uns heißt, dass du nicht mehr die Leute hast, die. Also bei uns ist es wirklich ein Prozentsatz im einstelligen Bereich, die auf unsere Seite gehen. Alle anderen kommen über die Plattform. Das heißt, die Audience gehört letztendlich eher den Plattformen und die Loyalität ist eher gegenüber der Plattform als gegen uns, gegenüber als Medium, was uns zwar in die schöne Position bringt, innovativ sein zu müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer, sind wir auch abhängig von Moderationsregeln von Facebook. Ja, und Facebook ist halt wiederum zum Beispiel sehr restriktiv, wenn es um Darstellung von Nacktheit, von Drogenkonsum geht. Ja, da haben wir regelmäßig Diskussionen mit denen und das ist auch eine Gefahr. Und die Gefahr wäre vielleicht geringer gewesen. Ich meine, jetzt reden wir im Konjunktiv und wir können den Lauf der Zeit nicht nachträglich verändern, aber es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn wir da in Deutschland und in Europa irgendwie technologisch früher, schneller, besser mit vorne dran gewesen wären. So, dann wäre auch die kulturelle Differenz zu den Plattformen, was Moderationsregeln und so weiter angeht, vielleicht geringer.
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass man in Deutschland lieber wartet, bis etwas fertig ist, damit man sich dann drum kümmern kann. Nur dieses dusselige Internet, das ist ja nie fertig, das verändert sich permanent. Und ich glaube, das stellt ganz viele Leute für ganz große mentale Herausforderungen, ja, weil man immer auf einen fahrenden Zug aufspringen muss und es ist immer alles im Fluss. nichts ist jemals fertig. Ich persönlich finde das ja hervorragend, weil es eben nicht statisch ist und weil sich alles bewegt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für einige Leute auch wirklich eine Bedrohung darstellt, wenn sich etwas permanent verändert. Es gibt ja Leute, die wollen einfach ihren Stiefel durchziehen und das kann man mit dem Internet vergessen.
Ich glaube halt, dass wenn wir jetzt an diese unsere Branche denken, dann ist es durchaus okay, ein paar Leute zu haben, die retro denken und die so ein bisschen auch abwehrend sind, wenn es um Veränderungen geht und um die digitale Transformation. Man sollte sie halt nicht genau an die Positionen setzen, an denen Dinge entschieden wird. So. Also man sollte dann halt irgendwie ich glaube, dass es jetzt gerade auch im Printbereich durchaus auch noch eine Verkaufsstrategie ist, sich als behäbig zu geben und nach außen zu signalisieren, die Welt da draußen mag stürmisch sein, aber wir verändern uns nicht und sie kriegen weiterhin sie kriegen die 5 Kilo Papier weiterhin in ihren Briefkasten gestopft. Und sie werden die gleichen langen Texte an derselben Stelle finden und da verändert sich nichts. Also das kann für manche Medien auch so durchaus eine gute Verkaufsstrategie sein. Das sage ich jetzt auch gar nicht verächtlich, weil dieses Bedürfnis von Menschen, dass sie sich an was festhalten dürfen, ist auch nichts, was wir jetzt irgendwie, was man verteufeln sollte und diskreditieren sollte. Aber auf der anderen Seite sollten natürlich Menschen an den Positionen, wo es um Business geht und die Lenkung von Geld und von Personalentscheidungen, also an Managementpositionen, sollten dieses Mindset nicht unbedingt haben, würde ich sagen, sondern die sind wirklich in der verdammten Pflicht, sich an neue Situationen anzupassen und sich dafür zu interessieren. Und ähnlich wie in der Politik, es gibt doch Politiker und Politikerinnen, die haben die Fähigkeit, über die eigene Wirkungsphase hinauszudenken und etwas so zu lenken, dass sie denken, es muss in 20 Jahren noch funktionieren. Oder was für Herausforderungen kommen, wenn ich nicht mehr im Amt bin. Und es gibt diejenigen, die genau aufs Ende ihrer Legislaturperiode hinzielen und danach denken, nach mir die Sinnflut unbequeme Wahrheiten, das Wort ist jetzt, klingt ja auch schon, hat irgendeinen komischen Klang, aber jedenfalls Dinge anzusprechen, die Leute nicht hören wollen, keine Probleme in der eigenen Amtszeit zu kriegen. So. Und das ist halt diese Nachhaltigkeit oder diese Fähigkeit, über sich selbst hinauszudenken, über die eigene Wirkungsphase hinauszudenken. Das brauchen, glaube ich, Menschen, die an so entscheidenden Positionen sitzen. Und in diesem Media-Artikel, den du angesprochen hast, habe ich ja auch dieses Thema mal aufgerissen von Altersdurchschnitt in Führungspositionen. Und ich glaube, da haben wir in dieser Branche auch ein Problem, dass sich so Generationen arrangiert haben. Man hat die eher analog orientierte Generation, die nach wie vor in Führungspositionen ist und auch, dass da in diesen Führungspositionen Toni Großhaft, nein, das ist kein gutes Beispiel, weil Toni Groß ist genial, aber ich meine so mit Querpässen und Sicherheitspässen das Spiel zu Ende machen, bis man dann irgendwie in den verdienten Ruhestand darf. Und es gibt junge Kolleginnen und Kollegen, bei denen ich immer mehr so den Rückzug in die eigene Autorenschaft wahrnehme. Also die haben vielleicht Verletzungen oder Enttäuschungserlebnisse gehabt, wenn es darum geht, etwas neu zu machen, anders zu machen, bisherige Gewissheiten über Bord zu werfen. Dann wurde ihnen gesagt, nee, das geht so nicht, wir machen das so, wie wir das immer gemacht haben. So, und dann ist halt die Frage, wie geht man mit solchen Momenten der Enttäuschung um? Zieht man sich ins Kreative zurück? Und auch das sage ich wertschätzend, weil man braucht die Leute, die sagen, ich will mich nicht in Strukturen begeben, ich will keine Machtkämpfe, ich will nicht mich hier mit Leuten auseinandersetzen, die Realität nicht anerkennen. Aber es muss natürlich auch wiederum diejenigen geben, die bereit sind, diesen Kampf zu kämpfen und auch mal an der Stelle, brutal zu sein, wenn es darum geht, die eigene Sichtweise, das eigene Interesse durchzusetzen. Und das nehme ich halt nicht so wahr, dass das mehrheitlich der Fall ist, sondern es ist halt, wie gesagt, so dieses Arrangement zwischen einer analog orientierten Generation, die gerne noch zu Ende führen will, und einer jüngeren Generation, die sich in den Text, in die Autorenschaft, ins Kreative zurückzieht. Und so kriegen wir den notwendigen Zustand, dass wir die Realität anerkennen müssen, erstens, und zweitens unsere wirklich schonungslosen Schlüsse daraus ziehen müssen, aus dieser Anerkennung der Realität. So kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Das muss irgendwie, und da muss es auch irgendwie, ja, Impulse von außen, Provokationen, Diskussion, Streit geben. Mir ist auch teilweise so Podien und so medienjournalistische Diskussionen viel zu ruhig in Anbetracht dessen, in welcher Situation wir sind in der Branche. Also welchen Modernisierungsstau es eigentlich gibt. Und dafür finde ich so Diskussionen noch oft viel zu gelassen. Nichts gegen Gelassenheit hilft immer, nur wenn wir auf eine mittlere Katastrophe zusteuern, dann sollten wir das schon anerkennen, beziehungsweise uns eben innovativ und neugierig darauf reagieren. Also jetzt nicht mit Pessimismus, das würde das Gegenteil bewirken, aber wir müssen halt bereit sein, die Realität anzuerkennen und ein paar alte Dinge auch über Bord zu werfen, um irgendwie damit umgehen zu können, was auf uns zukommt.
Sag mal, wie verdienen die eigentlich Geld bei Weiß?
Auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also wir sind zum Glück nicht nur auf die klassische Werbung, die wir auf unserer Seite machen, angewiesen, sondern wir haben Filmproduktion, wir haben eine Agentur, die absolut unabhängig von der Redaktion arbeitet. Darauf lege ich immer Wert und sage es immer wieder. Das ist in den USA auch inzwischen so groß, dass viele Netflix-Sachen produziert werden, co-produziert werden. Es werden Pitches für Netflix gemacht. Das heißt, Weiß hat sich als Unternehmen von einem Punk-Magazin aus Kanada, von ein paar verstrahlten, drogeninteressierten Typen, ich glaube, sie wären mir nicht böse, wenn ich sie so bezeichne. Shane Smith, unser Gründer, ist ein sehr entspannter, feierfreudiger, cooler Typ, der glaube ich, seine Vergangenheit auch nie leugnen würde. Und von diesem Underground-Magazin ist es halt zu einem globalen Medienimperium geworden über die Jahrzehnte und einem hochdiversifizierten Unternehmen, das auf unterschiedlichen Feldern unterwegs ist. Und das heißt, wir sind auf ganz unterschiedlichen Säulen und die Finanzierung ist auf unterschiedlichen Säulen. Und jetzt sozusagen das, was ich mit unserem Sales-Team auf Weiß.com bezogen diskutiere, weiß ich immer im Hintergrund, naja, das Unternehmen basiert aber nicht nur darauf, sondern wir haben eben ganz unterschiedliche Felder und die stützen sich auch gegenseitig je nach Lage. Das ist, glaube ich, generell so ein Ding, diese Diversifizierung, das hat teilweise auch vielleicht bei dem einen oder anderen Medienhaus in Deutschland zu Skurrilitäten geführt, wo dann Medienhaus auch mal aktiv war, in welchen Bereichen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das ein wichtiger Weg ist, um irgendwie wirtschaftlich gesund oder zumindest das Risiko so verteilt zu haben, dass wenn ein Teil der Finanzierung ein bisschen wackelt, nicht das ganze Ding wackelt.
Wie abhängig oder unabhängig seid ihr von dem amerikanischen Mutterschiff?
Wir sind abhängig natürlich, was die Finanzierung und den wirtschaftlichen Erfolg angeht, weil das noch der größte Teil ist des Umsatzes in den USA und Weiß ist ein richtig großer Player in den USA. Da gehen dann auch mal irgendwie, kommen auch Politiker vor die Kamera und so weiter, weil sie wissen, wen sie da erreichen. Ich glaube, da haben wir jetzt in Deutschland noch mehr den Underdog-Status. In den USA ist es natürlich alles viel größer und Weiß ist eine Marke, die konkurriert oder auf jeden Fall vorne mitspielt. Und deswegen ist für uns natürlich sehr wichtig, dass das Business in den USA funktioniert. Gleichzeitig ja, ist es auch so ein innerer sportlicher Wettbewerb zwischen den Regionen. Also wenn jetzt wir in unserer Region wirtschaftlich erfolgreich sind, dann hat das auch natürlich einen positiven Effekt auf das Gesamtunternehmen. Und das ist dann ein innerer Wettbewerb. Inhaltlich abhängig sozusagen sind wir gar nicht. Also wir können die internationalen Strukturen von Weiß immer nutzen, was positiv ist bei Recherchen, wenn wir dann einfach sagen können, unsere rumänische Kollegin, wir hatten eine Recherche zu Spargelstechern während Corona, die auch zu großen Teilen aus Rumänien kamen. Und dann ist es halt ziemlich cool, wenn man die Chefredakteurin in Bukarest anrufen kann und sagen kann, hier, wir machen diese Recherche, kannst du uns ein paar Kontakte geben? Also dieser internationale Spirit ist auf jeden Fall hilfreich, um so ein bisschen aus so einer deutschen Sicht rauszukommen. Ja, ich glaube, so die Probleme, über die wir vorhin gesprochen haben, diese ganzen strukturellen Probleme, haben auch sehr damit zu tun, dass Deutschland ein sehr egozentriertes Land ist, das nicht genug über die eigenen Grenzen schaut.
Deswegen wir ja wirklich explizit Startups aus ganz Europa ranholen, weil ich glaube, das führt dann immer zu kontrollierten Irritationen, wenn man die zusammenbringt mit Produktverantwortlichen, mit Redakteuren, weil nicht nur unterschiedliche Sichtweisen da sind, sondern natürlich auch dieses Bonmot von William Gibson, the future is already there, it's just unevenly distributed. Genau das sieht man dann eben. Ne? Also das finnische Entwicklerteam hat schon Themen gelöst, von denen man in Deutschland gar nicht wusste, dass es die gibt, ja, weil die einfach auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs sind. Ich finde, das ist eine total geile Sache, wenn man davon profitieren kann und das einbringen kann. Wie sieht denn das bei euch aus? Ist die Technik vorgegeben aus USA oder baut ihr auch selber irgendwie Sachen, wenn ihr sagt, ihr wollt im Bereich Storytelling was Neues haben, dass ihr dann da selber irgendwie aktiv werdet?
Wir können aktiv werden und müssen eigentlich immer gucken, wo sitzt gerade die Person im Unternehmen, die da am meisten Bescheid weiß und vielleicht in die Richtung selbst schon was entwickelt hat. Das heißt, das ist auf jeden Fall immer eine auch ein bisschen ein Wettbewerb. Wer hat jetzt eine gute Idee? Und dann ist der Ehrgeiz, dass irgendwie ist auch mal der Ehrgeiz, dass das alte Europa den USA zeigt, schau mal, wir haben ja auch mal eine gute technologische Idee oder wir haben ja auch eine gute Idee für ein Produkt oder können wir von Deutschland aus machen, aber natürlich sind die Infrastrukturen nicht doppelt und dreifach da. Also es ist schon so verteilt, dass jetzt ein Spezialist für jetzt zum Beispiel unser CMS, dass man da nicht jetzt in jedem Land jemanden sitzen hat, der da Bescheid weiß, sondern dann guckt man halt, ah, okay, der sitzt in UK, der sitzt in den USA. Mhm. Und ja, also wir können die Dinge anstoßen, aber natürlich ist es auch eine Seite von im internationalen Unternehmen, dass wir nicht die Strukturen in allen Ländern nochmal gespiegelt haben, sondern es sitzt dann halt, muss man herausfinden, wo die Person sitzt, die da gerade am meisten Bescheid weiß.
Welche Rolle spielt Video bei euch, insbesondere Live-Video?
Video spielt eine immer größere Rolle. Wir haben natürlich traditionell kommen wir natürlich aus dem Bereich Doku und es sind viele Weiß-Dokus bekannt. Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder höre von Leuten, die jetzt mit Weiß nicht vertraut sind, sagen immer, ah, ihr macht geile Dokus. Ja, dann haben sie mal Dokus, auch alte noch gesehen, die irgendwie Shane gemacht hat und das ist auch etwas, wo drauf wir stolz sein können. Eine Weiß-Doku damals von diesen rassistischen Demonstrationen in Charlottesville, wo eine Weiß-Kollegin dabei war, live diese unangenehmen Menschen interviewt hat und irgendwie deporträtiert hat, was da gerade abgeht. Das ist irgendwie dann weltweit rumgegangen. Aber natürlich ist auch immer mehr das Ziel, Video in den journalistischen redaktionellen Alltag einzubinden, dass man schnell produzierte Videos hat, dass wir auf den Plattformen Video haben, dass wir auf Instagram Video haben, IGTV. Wir haben ein Newsformat, was wir montags haben, die Carter News für alle jungen Menschen, die am Wochenende gefeiert und sich die Birne weggeknallt haben. Die sollen dann mal am Montag ein bisschen Druckbetankung mit Nachrichten bekommen, um up to date zu bleiben. Das nennen wir die Carter News montags auf Instagram. Das ist ein relativ schnell produziertes Format, was wirklich gut funktioniert. Wir haben uns sehr darüber gefreut, als Joko neulich in einem Podcast sagte, dass das sein beliebtester Weg ist, sich zu informieren und auf nachrichtlich fit zu halten. Das war natürlich für uns ein Kompliment, auch wenn er altersmäßig ebenso wie ich schon eher am Ende unserer Zielgruppe ist. Aber solche Formate, die auf Instagram wöchentliche Formate sind, sowas machen wir gerne. Wir machen aber natürlich auch gerne eine Live-Berichterstattung in den Stories oder Insta-Live. Wir haben wie viele andere natürlich auch während des ersten Lockdowns viele Insta-Live-Interviews gemacht. Und Video spielt eine immer größere Rolle auf jeden Fall. Und ich glaube, dass da auch jetzt abseits von uns bei traditionelleren Medien sich auch viel die Frage gestellt wird, wie machen wir Geld mit Video? Können wir Videos hinter eine Paywall packen und so weiter? Wie machen wir mit Ads, Werbung, mit Pre-Roll und so weiter? Also das ist, glaube ich, eine richtig wichtige Zukunftsfrage, und wir sind am Austarieren zwischen, was werden richtig High-End, langfristige, gut aussehende Dokus, die dann auch auf YouTube kommen, die dann über Jahre immer wieder geguckt werden, also so Sustainable Content, der nicht sofort deaktualisiert wird, und was ist Quick and Dirty, eine Live-Berichterstattung, die wir in Insta-Live machen oder die wir in den Stories machen. So, das sind die so zwei Richtungen, in die wir dann bei Video redaktionell denken.
Und was würdest du jungen Menschen, also noch jüngeren als uns beiden, empfehlen, wenn die sagen...
Gibt es Menschen, die sind jünger als wir, Nico?
Mental vermutlich nicht, aber im Alter her schon. Was würdest du denn empfehlen, wenn die sagen, ich möchte beruflich was mit Medien machen? Wie kommt man da am besten rein, dass man nicht so endet wie wir beiden?
Ich glaube, dieser alte Tipp von Zeitung lesen würde ich noch erweitern auf Medien konsumieren. Also früher hat man, glaube ich, angehenden Journalistinnen und Journalisten auf den Weg gegeben, lest mal die Zeitung, die bei euren Eltern rumliegt. Das ist natürlich nach wie vor richtig, nur wäre niemals ausreichend. Das heißt, guckt euch an, was innovative Medien, und da muss man auch wirklich ohne Scheuklappen gucken, vielleicht auch mal ein Medium anschauen, das man inhaltlich ablehnt, aber die technologisch coole Sachen machen. Schaut euch an, was die machen auf den Plattformen, auf denen ihr selbst unterwegs seid. Ja, das ist ja gerade bei jungen Menschen, werden sie dort konfrontiert, wo sie sind, mit Medienangeboten. Schaut euch das an, wie das gemacht ist. Und dann seid offen und neugierig und lernt, und das ist jetzt sozusagen der Oldschool-Tipp daran, lernt aber auf jeden Fall das Handwerk. Also sozusagen, ich finde, das ist immer der Disclaimer, der dazugehört, weil man will seinen Gegnern und Kritikern auch nicht zu leicht machen, die sagen, ja, ihr wollt ja hier den Journalismus verramschen. Nein, es geht immer um Handwerk, es geht um die ganz grundlegenden journalistischen Regeln, die man kennen muss. Aber dann ist genauso wichtig die Existenzfrage, wie vermitteln wir das? Auf welchen Wegen bringen wir das an die Menschen? Und diese zweite Frage, wenn jetzt ein junger Mensch Journalist werden will, unbedingt auseinanderzusetzen mit dieser zweiten Frage. Wie bringen wir es an die Menschen? Wie überbrücken wir die Distanz zum Publikum? Welche innovativen technischen, technologischen Wege gibt's? Welche Plattformen kommen neu, die wir Älteren noch gar nicht sehen? Was kann man da journalistisch machen? Was ist da journalistisch zu holen? Und dann ganz klassisch Handwerk drauf schaffen. Das bleibt nach wie vor und für immer und ewig journalistisch wichtig und die Grundlage. Aber die andere Frage, die wir jetzt auch hier diskutiert haben, ist mindestens ebenso wichtig.
Felix, vielen Dank für diese Ausführung. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Ich könnte das ungefähr 2 Stunden länger plaudern.
Ebenso.
Aber ich denke, irgendwann würden dann auch die meisten Leute wahrscheinlich abschalten. Also vielen Dank nochmal und viel Spaß auch mit Weiß.com.
Das war der NMA Fireside Chat mit Nico Lummer. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, Subscribe oder ein Share da. Wir freuen uns auch über eure Reviews auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Fireside Chat oder NMA Weekly Podcast.